Die ganze Welt hat geschwärmt von diesen Dämpfern und von den Bikes und so weiter. Und ich habe das Ding halt gekriegt und es hat halt leider gar nicht funktioniert. Also ich habe es einfach nicht gespürt. Es hat keinerlei Wirkung gehabt. Und dann war dieser Artikel da, dass es einfach ein Fake ist eigentlich und nichts bringt. Wenn Test also ganz scheiße ist, ja, dann ist halt oft, wird halt oft auch mal mit Anzeigenboykotts gedroht und so weiter. Das war natürlich da auch der Fall. So habe ich das auch gelernt im Journalismus eben, ja.
Servus, ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Supertrail, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur vierten Episode von Supertrails, dem Mountainbike-Podcast. Und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Gräber. Servus, Markus.
Servus, Maxi.
Markus, heute wird's mal ganz um dich gehen. Heute wird's unangenehm, auf jeden Fall. Es wird turbulent und du solltest dich auf jeden Fall fest anschnallen. Du sitzt ja eh schon im Fahrersitz deines Wohnmobils, denn das ist unser mobiles Aufnahmestudio hier. Und ich dachte mir, es wäre mal spannend, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen auf deine Lebensgeschichte.
Wow.
Du bist ja wahrscheinlich nicht auf zwei Rädern auf die Welt gekommen.
Nee. Ich bin auf dem Surfbrett eher auf die Welt gekommen. Ich war ja früher Windsurfer.
Also von der ersten Stunde?
Nicht von der Geburtsstunde, aber in frühester Jugend war ich total fasziniert. Ich war immer Wassersportler, Segler auch, mit meinen Eltern, meinem Vater immer beim Segeln gewesen und so weiter. Und war dann, dann kam das Windsurfen auf und das war für mich totale Faszination. Und damit halt hat eigentlich so meine ganze, in Anführungszeichen, Fun-Sport-Karriere angefangen, ja, mit dem Windsurfen. Und durchs Windsurfen bin ich dann eigentlich zum Biken gekommen. Aber das müsste man, weiß ich nicht, irgendwie näher erklären. Oder was willst du wissen?
Jetzt will ich erstmal nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass du gesagt hast, dass dein Vater Segler war.
Ja.
Und du aber durch Segeln zum Funsport, nämlich dem Windsurfen, gekommen bist.
Genau.
Ja. War das so eine Art Rebellion gegen deinen Vater?
Das Windsurfen war nicht die Rebellion gegen Segeln. Da würde ich jetzt eher eine andere Sportart nehmen, was eine Rebellion war, das Snowboarden.
Du bist Snowboarder?
Ich
kenne dich ja nur als Skifahrer.
Ja, genau. Ich bin auch Skifahrer. Aber ich war früher auch Skifahrer, ganz früher. Bin auch durch meinen Vater immer beim Skifahren dabei gewesen und so weiter. Habe sogar Skilehrerausbildung gemacht, als ich ganz jung noch war und. Und dann kam das Snowboarden auf. Ja. Und das Snowboarden war halt einfach so die Revolution.
Wann war das?
Das war, also mein erstes Snowboard habe ich gekauft. Das muss so 86 gewesen sein ungefähr.
Wie frisch war Snowboarden zu der Zeit in Europa?
Da war es zum Beispiel noch nicht erlaubt, mit Liften hochzufahren.
Snowboardfahrer durften nicht in einem normalen Lift fahren?
Nee. Also nicht dran zu denken, ja, die ersten Jahre. Und das ging gar nicht, ja. Also man war da Outsider und völliger Revoluzer. Und das würde ich eher sagen, so, das war so die Auflehnung gegen so das Althergebrachte, ja.
Sagt dir der Name Uli Stanzio was?
Natürlich sagt er mir was, der Uli. Klar. Natürlich.
Kannst du uns jetzt kurz aufklären, wer Uli Stanzio ist und was dich mit ihm verbindet?
Uli Stanzio, der war mein erster Chef damals beim Bike Magazin. Ich war aber bevor ich beim Bike Magazin war, war ich durch meine ganze Surferei und so weiter, war ich beim Surf Magazin. Und das Surfmagazin hat der Uli Stanzio auch gegründet. Ja, aber als ich dazu kam, war der Uli schon raus, gerade mal so, noch nicht so lange, ein Jahr oder so, und hatte damals das Bike-Magazin gegründet. Und als ich zum Bike-Magazin kam und den Uli kennengelernt habe, war ich bei Surf und wollte unbedingt ein Volontariat machen bei der Surf, weil das Journalismus hat mir getaugt und bei der Surf war damals aber kein Platz frei für ein Volontariat. Und Biken war damals, also das Bike-Magazin ging steil nach oben und die haben halt Bedarf gehabt. Und so bin ich dann zum Bike-Magazin gekommen und habe dort mein Volontariat machen können. Aber erst, nachdem ich mich ewige Monate lang irgendwie beweisen musste, weil das war damals echt eine Hürde, also einen Volontariatsplatz zu kriegen, das war nicht so einfach, ja. Also generell in der Zeit damals, ja, bei Zeitschriften. Und ich musste da, hat ewig gedauert, eine Geschichte nach der anderen abliefern und immer wieder mich neu beweisen, bis der Uli damals gesagt hat, okay, du darfst ja anfangen, ja. So, das war die Geschichte.
Okay, da möchte ich später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, weil das natürlich ein ganz spannendes Kapitel deines Lebens ist. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu dir und eben zur Verbindung mit Uli. Du hast eben gesagt, du bist zum Snowboarden gekommen und hast da ja ein gewisses Rebellentum drin gespürt, ja, und gelebt. Und ich habe kürzlich ein Interview mit Uli Stanzio gesehen, was ich ganz spannend fand. Und da hat der Uli die These aufgestellt, dass der Funsport, die seine Generation und deine Generation zu der Zeit eben ja so neu für sich entdeckt haben, dass das auch ein Auflehnen gegen der vorherigen Generation, nämlich gegenüber der Nachkriegsgeneration war. So diese alten Normen zurücklassen, alles neu machen. Ich glaube, genauso hat es Uli da ausgedrückt in einem Interview. Und der Ausbruch aus Befehl und Gehorsam. Ja. So ein bisschen Funsport als Rock'n'Roll unter den Sportarten.
Ja. Absolut.
Gilt das für dich auch?
Ja, das war bestimmt so, ja. Also wie gesagt, bei mir hat das auch so ein bisschen mit dem Windsurfen angefangen, aber auch eben mit dem Snowboarden, ja. Vor allen Dingen, ja, ist richtig.
Und da jetzt die Überleitung zum Mountainbiken.
Ja.
Mountainbiken hat ja ganz viele Facetten und soweit ich mich erinnern kann, war der Mountainbikesport, wie er nach Europa kam, sehr stark geprägt vom Rennsport, hautenge Outfits, Lycra, Leistungsgedanke.
Ja.
Aber ich glaube, du hast den Sport auf eine ganz andere Art und Weise gelebt.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, die Ursprünge des Mountainbikens waren ja überhaupt nicht Lycra und dieser Wettkampfgedanke und so weiter, sondern die Ursprünge des Mountainbikens war ja genau das Gegenteil. Das war eigentlich das, was man später unter Freeriden verstanden hat, ja.
Nimm uns da mal kurz
Spaß haben.
Wo kommen die? Wir kennen Mountainbiken jetzt hier in Europa, Grundig Weltcup Anfang der 90er Jahre. Aber das Mountainbiken, was du gerade ansprichst,
das ist in den 70er Jahren entstanden, ja.
Und also ganz woanders.
Ganz woanders in Kalifornien und da waren die Jungs mit ihren Clunkers unterwegs und die haben diese alten Räder da irgendwie Offroad tauglich gemacht. Gary Fisher und Konsorten, Mike Sinyard.
Der spätere Gründer von Specialized
genau,
Bikes.
Genau, richtig. Und das waren die Ursprünge des Mountainbikens. Und die hatten mit Rennen eigentlich nur zum Spaß was am Hut gehabt. Gab ja das Repack Race dort, ja, in der Nähe von San Francisco, Marin County. Und das war zwar ein Rennen, aber das war nur Fun Race, ja. Also die haben nichts mit Lycra am Hut gehabt, ja. Später erst kam das dann so. Und als das Mountainbiken nach Europa kam, da war eigentlich erstmal nur so, es gab schon Downhill-Rennen auch, aber auch Downhill-Rennen waren, das war so reglementiert alles und so, so dieser Leistungsgedanke. Aber vor allen Dingen beim Bike-Magazin auch damals war hautenge Klamotten und Styroporhelme und Cross-Country war halt angesagt, ja.
Und wie kann man das jetzt mit diesem Rebellischen in Verbindung bringen, so wie du eigentlich den Funsport für dich?
Ja, gut, diese Leute damals, hast. Leute damals mit den bunten Helmen und bunten Trikots und Neon war damals ja total angesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er. Die fanden sich schon auch ja rebellenartig, ja, rebellenhaft, ja. Aber eben dieses Cross-Country, damit hatte ich eigentlich nie irgendwie was so richtig am Hut, ja. Also das war für mich immer so eine Fremdsportart, ja. Also ich habe das Mountainbiken immer als Freeriden, so wie ich Freeriden verstanden habe, gelebt.
Wie verstehst du denn Freeriden?
Freeriden ist halt die Abkehr vom Wettkampfgedanken, der Weg ist das Ziel, Hauptsache Spaß haben. Wir schauen, dass wir halt irgendwie hochkommen und dann irgendwo auf coolen Trails runterfahren, ne? Aber nicht so schnell wie möglich, sondern einfach so eher so stylisch wie möglich oder irgendwie so, dass es halt Spaß macht. Und das ist eigentlich für mich Freeriden. Ne?
Wie stehst du, wie steht Freeriden zu Regeln?
Regeln sind schon wichtig, wenn es um Naturschutz geht und so Umwelt und so weiter und miteinander sind Regeln wichtig, aber dieses überreglementierte UCI-Gedöns im Cross-Country-Sport und beim Wettkampf da wichtig war, scheinbar vermeintlich wichtig war, das, da habe ich nie was am Hut gehabt mit. Ja.
Ja. Und jetzt warst du zu der Zeit Bike-Redakteur?
Ja.
Ein Magazin, das sich auf die Fahne schreibt, strikt Regeln zu befolgen, um vergleichbare Tests zu erzielen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, die Testinstanz Nummer 1 in Europa in der Fahrradbranche zu sein.
Ja.
Und gleichzeitig dieses Rebellentum, wie hast du das für dich leben können, die beiden Pole?
Also, das steht jetzt für mich nicht unbedingt im Gegensatz. Ja, also Material. Fetischismus oder so, die Begeisterung für die Technik, das steht jetzt nicht im Gegensatz zum Rebellentum oder so. Ja. Also ich kam zum Bike-Magazin und habe relativ schnell Feuer gefangen mit der Technik. Also ich habe mich mit der Technik beschäftigt, ja, und habe da mich reingefuchst und war natürlich auch, damals gab es keine Federung, die war gerade erst so in anfangs so in der Erfindung und damals gab's nur Stahl oder Alu und die ersten Carbonrahmen, die kamen dann gerade erst so auf und es war so als Spinnerei und so weiter. Es war halt so echte Revolution und ich habe mich da damals aber sehr sehr in diese Technik reingefuchst und deswegen bin ich auch in diesem Magazin im Test- und Technikressort da groß geworden und habe mich da weiterentwickelt und war dann ja schließlich auch da Testleiter oder Ressortleiter Test und Technik. Und das stand aber nie im Gegensatz zu meiner Einstellung zum Sport. Ja. Also weil auch zum Freeriden brauchst du ja cooles Material und was hält und auch was leicht ist und so weiter.
Und trotzdem glaube ich, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du jemand, der Regeln schon in Frage stellt, vor allem der den Status quo in Frage stellt und der durchaus unbequem sein kann? Ist das vielleicht sogar eine...
Echt? Nenn mir doch mal ein Beispiel. Nein.
Ich schau dir mal deine Facebook-Posts an.
Ach so, meine Facebook. Ja.
Nein, ich auch beruflich. Ich glaube, wer sich selbst auf die Fahne schreibt, kritische Tests zu machen, der muss Dinge ja auch kritisch hinterfragen.
Ja, genau. Also das war bei mir so. Aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt Regeln bricht.
Aber vielleicht bricht man mit mancher zwischenmenschlicher Regel, mit manchen sozialen Konventionen, indem man vielleicht auch Menschen, die einem nahestehen, vor den Kopf stößt, ja, wenn es um die Sache geht.
Ja, das ist natürlich auch die Krux eines Technik- und Testredakteurs, ja. Dass man Leute einerseits super klarkommt mit Leuten und andererseits deren, oder sagen wir mal, mit Leuten aus der Branche und dann andererseits, wenn es ums Testen geht, dann deren Produkte auch mal nicht unbedingt 100% positiv dann durchkommen lässt. Ja. So.
Gab's da Fälle?
Ja. Den einen oder anderen Fall gab es schon. Ja, doch.
Ist dir irgendeine Geschichte besonders in Erinnerung geblieben?
Ich weiß schon, was du anspielst. Ja. Smartshock.
Von K2.
Smartshock
von K2 Bikes.
Das hatte ich dir mal erzählt. Gell? Richtig, ja.
Das ist genau. Mir nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Ja, das war so eine Geschichte, die war damals gar nicht so lustig. Also die war echt nicht lustig. Zuerst, nachher dann schon irgendwo. Smartshock war eine Erfindung, ich glaube, von Nolin. Nolin war ja ein Dämpferhersteller und K2, die Firma K2 hatte damals Nolin gekauft.
Also wir reden hier von K2, die wir heute K2, als Ski
und Skimarke kennen. Ja, genau, stimmt. Die haben Bikes gemacht, ja. Also das ist wichtig zu...
Ein kurzes Intermezzo mit der Bike-Branche.
Genau, richtig. Ja, die haben Bikes gemacht. Und Bike Action hat die vertrieben, der Dirk.
Der spätere Vertrieb auch für Rocky Mountain Bikes. Nein,
der schon, der An, also
von Anbeginn?
Ja. Das ist ja einer der überhaupt einer der Urgesteine und schon immer Rocky Mountain Importeur gewesen. Jetzt nicht mehr, aber ganz viele, viele Jahre, ja. Der Dirk Jans von Bike Action. Und der hatte damals K2 ins Programm genommen und die hatten eben diese Nolin-Dämpfer. Und Nolin hatte diese Erfindung gemacht, Smart Shock, und es sollte ein elektronisch gesteuerter Dämpfer sein. Also der mit irgendwelchen
Urgroßvater von dem heutigen Flight Attendant.
Ja, so kann man sagen, ja, genau. Ja, das muss
Anfang, Mitte der 90er?
Es muss Ende der 90er gewesen sein, ne? Genau. Ende der 90er war das. Und es ging darum, dieser Dämpfer war mit einem Piezo-Element ausgestattet. Das kennt man von Feuerzeugen. Ja. Ich kann es genau technisch jetzt nicht erklären, ja, aber dieses Piezo-Element sollte je nach Impact den Dämpfer, also den Ölstrom aufmachen, durch so Ventile aufmachen oder zumachen, ja.
Ein vollautomatisierter Lockout.
Genau, also so eine kleine Klappe, die dann aufgemacht hat und dann kam mehr Öl durch, ja, und dann hat sie wieder zugemacht. Ja, und wer sich mit so einem Dämpfer schon mal beschäftigt hat, der weiß, was für Drücke da entstehen in so einem Dämpfer, ja, wie die mit so Art Stahlklappen, Stahlplatten zusammengeschraubt sind, die sich dann unter so einem ganz krass hohen Druck wegbiegen, also diese Shims. Ja, damit das Öl da durchfließen kann. Und wer dann sich so ein Piezo-Element vorstellt, was einfach durch so einen kleinen Stromstoß einfach klapp, klapp, klapp auf und zu geht, der kann sich schon vorstellen, dass es nicht so einfach sein kann, für so ein kleines Klappending einen Ölfluss zu regulieren. Ja. Und das hatte ich mir damals auch gedacht. Die ganze Welt hat geschwärmt von diesen Dämpfern und von den Bikes und so weiter. Und die Revolution und das erste elektronische und intelligente Fahrwerk und so weiter. Und ich habe das Ding halt gekriegt und zum Testen halt. Ja. Und es hat halt leider gar nicht funktioniert. Also ich habe es einfach nicht gespürt. Es hat keinerlei Wirkung gehabt.
Okay, aber wie kann das sein, dass, ja, wenn du sagst, die ganze Welt hat davon geschwärmt, das auch ist, die anderen Medien, Bike Magazine US, haben alle die das geglaubt?
Die haben, ich frage mich nicht. Also das sind so Mechanismen halt. Wahrscheinlich einer schreit und die anderen trauen sich nicht, was dagegen zu sagen, ja, oder so. Ja, keine Ahnung.
Also es war in der versammelten Mountainbike-Fachpresse die einhellige Meinung, das Ding funktioniert und sei ein Gamechanger.
Ja, genau.
So war das. Und du hast gesagt, Schwachsinn.
Und ich habe gesagt, Schwachsinn. Und ich wollte es dann natürlich auch hinterbelegen, ja, weil Bike Magazin war immer bekannt, wir sagen nicht nur irgendwas, sondern wir versuchen es halt rauszutesten. Und wir waren damals mit den Federgabeln immer bei Mazzocchi.
In Bologna.
Italien. Bin jedes Jahr bestimmt ein, zwei, dreimal darunter gefahren mit einem ganzen Schwung Gabeln. Und die haben so einen MTS, hieß der, glaube ich, Prüfstand gehabt. Einen riesigen Prüfstand, hydraulischen Prüfstand, wo man Federungskennlinien, aber auch Dämpfungshysteresekurven ermitteln konnte von den Federgabeln und konntest du genau sehen, wie stark ist die Druckstufendämpfung, wie stark ist die Zugstufendämpfung und welche Charakteristik hat die Dämpfung. Und dann es war Redaktionsschluss und ich hatte diesen Artikel dann schon vorbereitet über Smart Shock. Und dann bin ich aber, um das zu belegen oder zu testen, in der Nacht- und Nebelaktion nach Bologna gefahren. Mehr oder weniger habe da fast keinem was davon gesagt und bin da runtergefahren. Und die Mazzocchi-Leute waren sich auch interessiert, da das Ding mal auf den Prüfstand zu spannen. Ja. Und dann hat sich halt rausgestellt, was ich schon vermutet hatte. Also es hatte keinen Unterschied. Also ein- oder ausgeschaltet, es war völlig egal. Ja. Und dann war der Beweis eigentlich erbracht. Dann bin ich halt zurückgefahren, habe den Artikel gemacht, teure Leuchtdioden war die Headline. Und der ging dann, der wurde auch abgenommen von der Chefredaktion und ging dann so durch. Und dann kam das Heft raus und das war halt einfach ein Drama. Dann ging halt eine Katastrophe los. Weil das wurde halt wirklich, das war so gehypt, das Ding. Und dann war dieser Artikel da, dass es einfach ein Fake ist eigentlich und nichts bringt. Und naja, dann war es nicht mehr so angenehm eine Zeit lang.
Ja, ja. Ist dir nur der Gegenwind von K2 entgegengeweht?
Ja, Gegenwind,
oder auch von
also
Kollegen
ich meine, wenn Test also ganz scheiße ist, ja, dann ist halt wird halt oft auch mal mit Anzeigen, Boykotts gedroht und so weiter. Das war natürlich da auch der Fall. Das Ganze ging dann irgendwie bis hoch zum Verleger und der damalige Chefredakteur, der stand auch nicht so, der stand so medium an meiner Seite, ja, obwohl er es ja abgesegnet hatte, den Artikel. Ich war da dann schon irgendwie so auf der Abschussliste, kann man sagen, ja. Also ich musste dann schon aufpassen, was ich da genau sag und zu wem und so weiter und so fort. Ging dann in die höchsten Ränge, ja. Also Verleger, die erkannten sich sowieso sehr gut, der Dirk kannte den Verleger gut und so weiter und so fort. Und dann war der Gräber plötzlich auch mal schnell
Persona non grata.
Genau, so in der Richtung, ja, genau.
Ja, wie behauptet sich denn dann so ein Magazin, das ja selber von sich behauptet, eine unantastbare Testinstanz
zu sein? Ja, das war letztendlich dann schon so auch, war in Ordnung. Ja, also es wurde viel hin und her diskutiert. Der Kunde war schon erstmal, glaube ich, abgesprungen. Ich weiß nicht mehr so genau, wie es war, aber der Verlag stand dann letztendlich schon hinter mir, ja. Gab Diskussionen, aber der stand hinter mir. Ich konnte es ja auch auf Hieb und Stichfest beweisen, dass es so war. Und das Ding war dann auch relativ schnell vom Markt. Ja.
Das Produkt,
ja. Also lange hat es dann nicht mehr gegeben. Das war aber auch, das Witzige war, das war ja eine Technologie, die war in Ski und in überall war die drin. Ja. Also die haben auch gesagt, die Ski funktionieren damit ganz, ganz anders und so weiter, ja. Also passen sich dann irgendwelchen Untergründen, irgendwelchen schneealten Arten an oder so. Und ich habe selber so Ski gehabt, also das hat ganz lustig, da waren so Leuchtdioden dran und wenn der Ski sich bewegt hat, dann haben die Leuchtdioden durch den Stromimpuls haben diese Leuchtdioden geleuchtet, ja. Ganz witzig.
Das war wahrscheinlich aber auch schon alles an technischem
ja,
Effekt.
Ja, also keine Ahnung. Also ich möchte da jetzt auch niemanden da irgendwie zu nahe treten, aber so ist es halt manchmal. Das sind halt so die Irrwege in so einer, ja, bei jeder Innovation.
Gab's das öfters? Du warst ja recht lange bei der Bike.
Gab schon öfters so Fälle, auch so in Sachen Kinematik zum Beispiel, ja, mit Drehpunken.
Wirklich?
Und mit, ja,
soll's das
was
gegeben
da,
haben?
Die Zeiten kommen ja jetzt wieder, wo die hohen Drehpunkte kommen, ja, und die Ketten umgelenkt werden und so weiter, ja.
Anti-Squat.
Ja, genau. Genau, Anti-Squat, ja. Nee, also klar kommt es immer wieder vor, auch heute noch, aber ich glaube, es ist auch ganz normal.
Ja, man will halt im Marketing auch was zu erzählen haben.
Ja.
Ja. Und du hast aber dann auf deinem späteren beruflichen Werdegang ja nochmal alles auf Null gesetzt und quasi nochmal eine neue Richtung eingeschlagen.
Ja, richtig, da war ich knapp 40.
Wie ging es da weiter?
Das Fotografieren kam, also ganz grob gesagt, ja. Also ich war ja lange Jahre dann da Redakteur und war da Ressortleiter und habe dieses Testressort da verantwortet und das hat sich irgendwann natürlich auch, wiederholt sich alles natürlich, ja. Du hast alles, jedes Thema schon dreimal gedreht und fünfmal gedreht und irgendwann ist es ja immer wieder das Gleiche und das war aber nicht der Grund. Der Grund war, ich habe einfach eine Leidenschaft entwickelt für die Fotografie und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, da nochmal das Ruder rumzureißen. Ne?
Was war dann der neue Weg?
Der neue Weg war Fotos machen. Also ich
als selbstständiger Fotograf?
Genau. Ja,
raus aus der Festanstellung.
Genau, also das war natürlich so eine Entwicklung. Irgendwie, die hat halt natürlich auch langsam angefangen. Ich war natürlich viel mit Fotografen unterwegs beim Test. Wir haben ja immer auch die bei den Testreisen dann die Fotos da machen müssen. Und da war ich dann natürlich auch vor der Kamera oft da damals. Und dann war ich immer auch, hab mir irgendwie so, fiel mir auf, dass ich irgendwie ein ganz gutes Auge hatte für Bildaufbau oder irgendwie so, wo fahren wir, was Hintergrund, Vordergrund und so. Und das hat mich einfach interessiert. Und irgendwann habe ich mir dann selber eine Kamera gekauft. Das war übrigens schon eine Digitalkamera. Ich habe mit digital angefangen.
Ah ja?
Ja, obwohl ich so ein alter Sack bin.
Wann war das?
Das war Anfang der 2000er irgendwann. Also so 2003, 2004, 2005, glaube ich. Nee, 2003 muss es gewesen sein, als ich meine erste Kamera gekauft habe. Oder ich habe früher schon Kameras gehabt, aber halt analoge. Aber da habe ich auch kein Interesse zu oder nicht irgendwie das Fotografieren so für mich entdeckt. Aber das aktive Fotografieren habe ich angefangen mit einer Canon IXUS 3, hat die geheißen, glaube ich. Ich glaube, es war so eine Mini-Kamera, so eine Kompaktkamera. Sowas gibt's heute gar nicht mehr, weil das die Handys machen heutzutage. Aber
eine Digitalkamera.
Es war schon eine Digitalkamera. Ich glaube, die hatte 3 Megapixel. Und die habe ich dann immer dabei gehabt bei den Geschichten, die ich gemacht habe und bei den Testgeschichten auch und habe da selber ein bisschen rumfotografiert. Und da kam schon das ein oder andere coole Bild raus. Ja, da auch so doppelseitige Aufmacher schon fotografiert. Mit dem kleinen
was
Ding, ja. Also das
wieder war schon, einmal zeigt, dass das, ein gutes Foto nicht die Kamera ausmacht, sondern der sie bedient.
Genau. Das war also damals echt schon auch natürlich ein Schlag ins Gesicht, so ein bisschen für die Fotografen, die damals am Start waren, ja. Ja, so ähnlich wie heute die Handys, ja. Irgendwie kommt einer, schau mal, was ich da gemacht habe, und denkst du, oh Gott, scheiße. Habe ich dann bald keinen Job mehr, so ungefähr.
Ja, jetzt so als Fotograf
heutzutage. So die Richtung.
Ja.
Es ist schon manchmal, ja, klar. Ja. Und so war das damals mit diesen kleinen Kompaktkameras, ja, was die konnten, das war unglaublich schon. Ja. Und dann hatte ich bald auch eine bessere schon, das war dann die PowerShot PowerShot G5 gab es. Und die hatte, das war eigentlich so dann der Gamechanger bei mir. Mit der PowerShot G5. Die hatte ein Klappdisplay damals schon, was bei den Profikameras viel, viel später erst kam. Und die hatte 5 Megapixel und konnte RAW fotografieren. Ja. Und das war der Gamechanger. 2005, glaube ich, Ride to the Lake. Der erste Freeride-Contest in Deutschland.
In Meersburg, ich erinnere mich.
In Meersburg.
Da war ich, glaube ich, 15.
Okay.
Und bin mit meinem besten Kumpel und meinem Vater dahin gefahren zum Zuschauen. Ja.
Echt jetzt?
Aha. Und ich glaube sogar, mich an ein Foto von dir erinnern zu können, von Kyle Strait, ja, auf einem Specialized Enduro.
Genau.
Wie er da in einem ziemlich glatt gezogenen Tabletop sich, ja, eine der Mauern in Meersburg,
genau,
in Altstadt
runterhaut. Das war mein Gamechanger-Foto. Aufgrund dieses Fotos hat sich mein Leben eigentlich verändert, muss man sagen.
Wegen diesem einen Bild?
Ja, weil...
Wo wurde das denn veröffentlicht? Also wenn ich das kenne, muss das ja fast entweder im Bike oder... Gab es damals die Freeride schon?
Wir waren, also die Geschichte war so, ich war damals mit dem Dimitri Lehner,
dem heutigen Chefredakteur vom Freeride-Magazin,
waren wir mit meinem alten T2-Bus da unten und hatten den Bus mit Freeride gebrandet und so weiter und haben dieses Magazin da publik gemacht. Da war gerade die Freeride neu auf den Markt gekommen. Und haben da Hefte verteilt und so weiter. Dann sind wir da runtergefahren mit meinem VW-Bus. Und da war der Contest dann. Und ich bin mit meiner PowerShot G5 eben zum Contest gegangen. Und da war dann so eine Mauer. Und ich habe mich da so hingestellt und das Klappdisplay da irgendwie so ausgerichtet. Und habe dann auf gut Glück halt drauf gedrückt, weil das konnte ja keine Serienaufnahmen, sondern nur einmal Klick und so weiter. Und dann habe ich da jeden, der da vorbeiflog, also das war so eine Straßenschlucht und oben war eine Rampe und die flogen da schon 10 Meter runter. Und ich hatte da irgendwie die Kamera halt positioniert und habe dann drauf gedrückt und dann hatte ich eben bei Kyle Strait echt Glück, dass ich ihn genau in dem Moment erwischt hatte, wo der halt den Tabletop komplett durchgeklickt, einfach da vorbeigeflogen ist. Und das Foto war super. Ja, also es war echt ein gutes Foto. Das war dann, hat man dann im Freeride-Magazin veröffentlicht. Also daher kennst du es wahrscheinlich. Und beziehungsweise später, also muss man so erzählen, Freeride-Magazin war es veröffentlicht. Und einen Monat später oder was, kriegte ich eine E-Mail von Steve Blick. Steve Blick war Oakley. Damals Oakley, der Chef der Bike Division Oakley aus Kalifornien. Und der meinte so, ey, das Foto, voll cool. Das wird er gerne kaufen für ein Poster, was dann international gedruckt wird und international vertrieben wird an alle, was weiß ich, ganze Welt. So. Und dann habe ich da mit dem ein bisschen verhandelt und kam dann irgendwie auf eine für mich unfassbare Summe damals. dann war dieses Poster, dann kam dieses Poster überall. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn das so einfach ist, wenn es so einfach machst, Klick und hast dann irgendwie, ja, ich kann es ja sagen, 800 Euro waren das damals. War gar nicht wenig Geld, ja. Und
vor allem für ein Bild.
Für ein Bild, ja.
Das ist, kriegt man heute als Fotograf als Tagessatz.
Ja, genau. Also
und gibt dann alle Bilder mit allen Rechten ab.
Genau, so.
Um ja mal eine Lanze für alle Fotografen zu brechen.
Ja, genau, richtig. So war das, ja. Dann kam dieses Poster und dann habe ich mir gedacht, so für einen Klick 800 Euro, geil. Jetzt werde ich Fotograf. Nee, ich war dann halt einfach so Feuer und Flamme und so angefressen vom Fotografieren. Ich fand es halt so geil und habe mir da alle Magazine gekauft, habe mich da weitergebildet und geübt und mich da irgendwie mir das so Sachen mehr oder weniger selber beigebracht, das Ding, das Thema. Und dann habe ich wohl auch ganz gute Fotos gemacht, auch mit kleinen Kameras schon. Irgendwann kamen dann aber schon größere, natürlich Spiegelreflexkameras dann und so weiter. Und irgendwann wurde das dann auch relativ professionell schon, ja, vom Equipment her allein und so. Aber ich war immer noch natürlich da fest angestellt und war da Testleiter beim Bike-Magazin, ja. Und kam dann natürlich irgendwann in die große Bredouille, ja, weil da gab es dann Leute, die wollten Bilder kaufen, also natürlich auch Bike-Hersteller. Und ich war einerseits da der Journalist, der den Daumen hoch oder Daumen runter gemacht hat bei den Tests. Und die gleichen Firmen kamen dann und wollten Bike-Bilder kaufen von mir oder wollten, dass ich Shootings mache. Und das war einfach, es ging nicht. Also ich musste dann sagen, hey, entweder oder. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nochmal, da war ich gerade 40 oder kurz vor 40. Okay, dann mache ich halt jetzt, kündige ich jetzt und mache halt Fotograf. So war das.
Und hattest du dir zu der Zeit so viel Geld schon zur Seite legen können, dass du die Ungewissheiten einer Selbstständigkeit in Kauf nehmen konntest? Mhm. Oder waren derzeit schon so viele Kundenaufträge vorhanden,
ja,
also, dass es eigentlich gar keine Ungewissheiten
gab? Ich hatte das Glück, dass viele von denen, die für die ich so ein bisschen rotes Tuch auch war, in meiner Funktion als Testredakteur, dass die komischerweise, muss man sagen, irgendwie gesagt haben, hey, geile Bilder, wenn du dich selbstständig machst, wir buchen dich.
Ja, die waren froh, dass du also das Redakteur warst.
Der erste
die haben dich da quasi
ja, die haben dich da weggekauft. Weiß ja nie, was nachkommt. Ja. Das ist ja immer ungewiss.
Pest oder Cholera.
Also auf jeden Fall, also der allererste war der Roman Arnold von Canyon, muss man sagen. Er hat von Anfang an gesagt, hey, finde eine geile Idee, wenn du dich selbstständig machst, ich bin dein erster Kunde. Das war super. Ja. Und es ist auch heute noch mein bester Kunde und auch guter Freund.
Ja.
Und aber auch andere, ja, so es war super. Und insofern war dieses Risiko nicht so groß. Es war einigermaßen überschaubar, weil ich hatte halt Planungssicherheit mit den Aufträgen.
Wie lange ist das jetzt her? Du sagst, das war damals, warst du 40 und seitdem bist du selbstständig?
Ja, genau, seitdem bin ich selbstständig. Das war 2007. Genau, richtig.
Ja. Hat sich das alles verändert? Wie blickst du heute auf deine Selbstständigkeit und wie blickst du als Fotograf in die Zukunft?
Also damals waren ja auch schon, muss man sagen, die goldenen Zeiten der Fotografie auch schon vorbei. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch mein Vorteil, weil ich nicht so verwöhnt worden bin. Ja, weil die Zeiten bevor ich zu fotografieren angefangen habe, ja, also die Analogzeiten, muss man sagen, ja, das waren ja, da haben die Fotografen eine Kohle verdient, das vom anderen Stern, ja, und da sind ganz andere Summen über den Tisch gegangen und das war natürlich auch so eine, so gerade Windsurfen, Biken, Snowboardfahren waren so junge Sportarten und die Fotografen, die da gut waren, die haben sich alle eine richtig goldene Nase verdient, ja, muss man echt sagen. Haben natürlich auch das Können gehabt und es ist natürlich auch was anderes, digital zu fotografieren als analog zu fotografieren, ja. Du musst schon irgendwie da mit ganz anderem Equipment anrücken und zum Beispiel Belichtungsmesser, ja. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Belichtungsmesser in der Hand gehabt, ehrlich gesagt, ja. Also in der Hand gehabt schon. Ich weiß auch, was er macht, ja. Aber du brauchst ihn eigentlich heute ja nicht mehr. Und früher war ein Belichtungsmesser ja das A und O. Ja, und ein Polar. Ein Polar.
Was ist denn ein Polar?
Polaroid. Ein Polaroid. Also bevor, weil ich meine, die Filme früher, die hatten 20 oder 24 Aufnahmen und die Entwicklung war sauteuer. Und du hattest, bevor du da das verschwendet hast, hast du erstmal ein Polar gemacht, ein Polaroid. Mit einer Polaroid-Kamera, die kennst du ja, Polaroid-Kamera, ja, genau.
Wie, du hast dein Bild vorher schon mal mit einem Polaroid gemacht,
um zu sehen, ob dein Motiv überhaupt... Zu sehen, ob die Belichtung gestimmt hat. Ja, du hast alles ausgemessen mit dem Belichtungsmesser, in jede Ecke bist du reingegangen und dann hast du das Foto gemacht und dann mit dem Polar, eben das Polar, und dann hast du gewartet, bis das entwickelt war, hast es angeschaut, ah ja, okay, und dann hast du erst richtig angefangen mit dem Shooting. Also so hat man früher gearbeitet, ja.
Wahnsinn.
Und aufwendig. Das ist seit der digitalen Fotografie hat sich das komplett geändert. Ja. Und wie gesagt, ich war aber halt also finanziell und so weiter damals, das war alles super, aber ich war nicht in diesen Zeiten, wo es so richtig super war. Ja. Und insofern ist der Absturz jetzt auch nicht so groß. Nee, ich kann mich nicht beschweren, bis heute nicht, ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, wo es hingeht in Zukunft, ja, dann muss ich ehrlich sagen, dass ich da nicht so ganz rosig in die Zukunft schaue, was das reine Fotografieren angeht. Das ist vor allen Dingen so, wenn du nur fotografierst heutzutage und in den Bereichen arbeitest, wo ich arbeite, dann wird es immer schwieriger. Ja, du musst entweder, du kannst noch filmen, oder du kannst schreiben, was bei mir der Vorteil ist, ja, dass ich halt nicht nur fotografiere, sondern auch nach wie vor schreiben kann. Oder auch schreibe, ja, und damit das Komplettpaket anbieten kann. Aber generell ist es sonst nicht so einfach, ja.
Was macht die Marktsituation so schwierig für Fotografen? Ist es die Hülle an Fotografen, die es gibt, die Hülle und Fülle, oder sind es die sich verändernden Marktumstände, der Bedarf, der sich verändert?
Das ist beides, glaube ich. Das ist die momentane Weltsituation, die nicht so einfach ist, die Konsumsituation generell, die Magazine, die früher ja total wichtig waren. Bike-Magazin war die Bibel, ja, muss man mal so sagen. Als ich damals noch da gearbeitet habe, da war das einfach die Bibel. Das hat keinen Weg drumherum geführt. Ja, und das hat sich halt alles verändert, ja, muss man sagen. Diese ganzen Umstände, die ganze Printbranche geht, ehrlich gesagt, also immer, geht's immer schlechter. Alles ist digital. Social Media, YouTuber kommen einer nach dem anderen und so weiter und die fressen die Budgets. Und ja, was war die Frage? Wo war ich dran?
Wie sich die Situation für dich verändert hat.
Das ist so die Veränderung. Man muss sich immer neu erfinden und neu. Deswegen ja auch irgendwie so ein bisschen hier, was wir jetzt machen, dass wir Dinge zusammenfassen, dass wir viel auf digitale Medien setzen, nicht nur auf Print, und dass wir ein Komplettpaket anbieten können.
Ja. Glaubst du, dass es nur daran liegt, dass die einen gehen, die anderen kommen, weil sie auf die richtigen Formate setzen? Oder hat es auch damit zu tun, dass einfach der Bedarf sich verändert hat, dass vielleicht dieses sehr Test- und Produktforcierte, wie es ja immer schon die Ausrichtung vom Bike-Magazin war, dass das vielleicht gar nicht mehr so im Fokus des
Du redest hast. Jetzt von generell von den Medien?
Von den Medien.
Ich glaube halt ganz ehrlich, dass sich die Qualität auch, der Qualitätsanspruch, egal ob das an Fotografie ist oder ob das auch an Medienkonsum ist, dass der einfach schlechter geworden ist. Die Leute konsumieren, die werden so überflutet mit
Inhalten,
dass sie gar nicht mehr filtern können und dass nur noch ganz wenig hängen bleibt, ja. Und es wird so eine Masse produziert und es wird weggewischt und wisch. Und Qualität, ob das jetzt auf einer Maschine getestet ist, ob das jetzt 3 Tage lang, das ist für viele immer tritt in den Hintergrund, ja. Und ich glaube aber, es wird wieder eine Renaissance geben. Ich glaube, es wird nicht so bleiben. Es gibt auch zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung. Und ich hoffe und glaube, dass der Qualitätsanspruch wieder kommen wird.
Ich meine, du bist, zumindest so wie ich dich kennengelernt habe, ja ein absoluter Qualitätsverfechter. Ja. Was ja auch zwischen uns beiden schon zur ein oder anderen Konfrontation geführt hat.
Wie meinst du jetzt das? Du bist doch auch Qualitätsverfechter.
Ich bin grundsätzlich schon absoluter Qualitätsfan, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen pragmatischer und sehe da mehr so die Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ja.
Wenn wir beispielsweise eben für das, was wir hier jetzt machen, für unsere Regionen, Vorstellungen, Spotchecks unterwegs sind und beispielsweise die GPX-Tracks aufzeichnen, also die GPS-Daten aufzeichnen, dann bist du ja so akkurat, wie man nur akkurat sein kann. Da wird ja auf den Zentimeter genau der Bodenbelag mit getrackt.
Aber das ist halt auch das, was es dann letztendlich, so glaube ich und hoffe ich, ausmacht. Ja, das ist eben das Quäntchen, was dann halt eben den Unterschied macht. Ja, das glaube ich, und das ist auch, so habe ich das auch gelernt im Journalismus eben, ja. Und so haben wir uns damals irgendwie beim Bike-Magazin, ganz ehrlich, auch immer abgehoben von der Konkurrenz, dass wir nicht einfach irgendwie bla bla gesagt haben, sondern dass wir einfach alles dreimal nochmal verifiziert haben und auf dem Prüfstand und eben wie Smartshock. Mir konnte damals keiner was, weil ich hier eine Hysteresekurve vorlegen konnte, wo genau nachvollziehbar war, hier, das war so, das funktioniert nicht, ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht, dann hätte ein anderer gesagt, ja, ich habe es aber auch ausprobiert, es funktioniert. Ja, was willst du denn da großartig sagen, ja? So, und ich glaube, dass es Qualität schon total wichtig ist und bleibt, ja. Und nur, dass es momentan so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird von der Masse.
Meinst du, dass es auch an Zeit mangelt, dass man
die
Zeit nicht mehr hat und einem die Zeit auch nicht mehr bezahlt wird, die nötig ist, um Qualität zu liefern?
Bestimmt, ja, bestimmt.
Zu wie viel, zu welchem Anteil ist dein Tun auch jetzt hier im Supertrails-Projekt dann Leidenschaft und weniger kommerzieller Gedanke?
Also, ich habe 16 Jahre lang war ich angestellt beim Bike-Magazin und war da der Testredakteur und war eigentlich echt so ein bisschen auch Fachidiot und war der Technik-Nerd und habe mich da so reingefuchst und das war so meine Passion. Und genauso wie das damals meine Passion war, habe ich auch später gemerkt, was eigentlich meine wirkliche Passion ist, nämlich irgendwie das, was man damit erleben kann. Rauszugehen und coole Trails zu checken und vor allen Dingen die Fotos auch dann zu machen und sich die Mühe machen, da morgens um 4 Uhr aufzustehen und da hochzugehen, um halt einfach beim Mörderlicht, das Mörderbild zu machen, so. Und das, du hast gefragt nach, nee, was war die Frage? Was war
die? Die Frage war, zu welchem Anteil dieses Perfektionsanspruch geprägt ist von Leidenschaft,
ja.
wenn es einem ja nicht mehr vergütet wird heutzutage.
Also irgendwann soll es vielleicht schon mal was abwerfen. Aber das ist jetzt nicht die Priorität im Moment, weil sonst kannst du es nicht machen. Ja. Also im Moment gerade das, was wir machen. Ja. Da muss man halt schon in Vorleistung gehen. Und wenn du mit diesem Qualitätsanspruch da vorgehst, die GPS-Daten so aufzunehmen, dass sie gut nachvollziehbar sind und auch mit Bodenbeschaffenheit und. Und vor allen Dingen, wenn eine Tour nicht funktioniert hat, dann so lange suchen, bis die Tour funktioniert und halt womöglich nochmal hinfahren, ja. Und das ist ja das, was dann letztendlich die Zeit frisst und das Geld wegfrisst, ja. Das bezahlt ja keiner. Aber da bin ich der Überzeugung, dass man es trotzdem machen muss, weil es sich irgendwann dann doch rentiert und vor allen Dingen, weil es ansonsten meinem eigenen Anspruch auch nicht Genüge tut, ja. Also ich hab einfach diese Vision, die Tracks, die wir da machen, zu 100.000%ig safe zu machen, damit uns nicht das passiert, was einem oft passiert, wenn man nach irgendwelchen runtergeladenen Tracks fährt und dann
in der Pampa steht
oder dann sagt, das war aber jetzt keine so geile Tour, die war halt, mir hätte man sich auch sparen können, ja, Zeitverschwendung, ja, und die Zeit ist einfach wertvoll und die sollte man nicht verschwenden mit schlechtem Wein und schlechten Trails.
Markus, du hast so. Das Buch 40 Super Trails in den Alpen geschrieben, die epische Pfade für Mountainbiker.
Ja, genau.
Jetzt weiß vielleicht nicht jeder Zuhörer, wie das heutzutage so in der Medienwelt läuft, aber viele dieser Ratgeber, viele dieser Reiseführer sind ja nur ein Sammelsurium. Es wird gar nicht mehr wirklich die Reise selbst erlebt, sondern man sucht sich die Informationen zusammen und schreibt daraus, ohne es persönlich erlebt zu haben, dann solche Führer.
Mhm.
40 Super Trails in den Alpen ist aber, glaube ich, so entstanden, dass du jeden dieser 40 Trails wirklich angesteuert, abgefahren, abfotografiert hast, selber erlebt hast.
Mhm. Also nicht ganz. Wir sind ja zu zweit. Die Gitter, maßgeblich auch beteiligt an dem Buch. Wir haben das eigentlich zu zweit gemacht. Eigentlich muss man sagen zu dritt, weil die Sabine, meine Frau, die war ja auch mit von der Partie. Die ist bei allen Touren auch mitgefahren und die hat vor allen Dingen auch maßgeblich alles getrackt. Und zwar nicht nur mit einem Gerät, sondern mit zwei Geräten, damit es auch, weil eins fällt immer mal aus und du hast dann plötzlich irgendwie kein Track oder irgendwie muss dann was dazu erfinden. Und damit man das vermeidet, hat sie immer mit zwei Tracks, also eine Uhr und ein
Garmin-Gerät
am Lenker. Genau, das muss man auch sagen. Also ich war nicht alleine, aber das war schon ein Projekt. Also das war ein Dreijahresprojekt. Ja. Wir sind wirklich alle 40 Trails wirklich selber abgefahren, haben die getrackt, haben die Tracks bereinigt, was ja auch eine Riesenarbeit ist, die sich kaum einer macht, der jetzt da einfach irgendwo seine Tracks irgendwie online stellt. Der macht die Schleifen da nicht raus und die Verfahrer und was auch immer. So, haben das getrackt, haben das durchfotografiert und haben vor allen Dingen zu jedem Trail auch eine Geschichte dazu geschrieben und recherchiert. Und das ist das, was dann letztendlich, was das Ganze zum Projekt macht, zum Mehrjahresprojekt, ja, so.
Enormer Aufwand,
aber.
Als Außenstehender wird man meinen, damit musst du reich geworden sein.
Ja. Ja, genau. Das sollte man meinen, ja. Wäre ja auch super, aber ist leider nicht so. Nee, also wenn du für einen großen Verlag ein Buch schreibst, dann musst du schon einen Bestseller schreiben, irgendwie wie Herr der Ringe oder was weiß ich, oder keine Ahnung, so Bücher, damit du da auch, da bist du da, dass du da im Verhandlungsmodus da auch weit was vorne bist
und rausholen kannst.
Dass du da Kohle rausholen kannst. Aber wenn du so ein kleiner Autor bist mit so einem Special Nischen-Interest-Produkt, dann verdienst du da nicht viel mit. Also das ist gerade mal so, dass es vielleicht die Unkosten deckt.
Warum macht man es dann? Warum hast
ja, weil es halt einfach Passion ist. Ja, weil es ist einfach Passion. Punkt. Ja, so muss man das sehen. Zum Geld verdienen machst du das nicht. Also nicht, nee.
So, und du hast das Buch, jetzt hast du gerade schon den Namen gesagt, Gitter. Kannst du uns kurz mal abholen, wer Gitter ist?
Die Gitter Beimfor ist eine langjährige Freundin von mir und die ist vor allen Dingen auch fast so lange auch schon beim Bike-Magazin, die betreut das Ressort Reise und die kennt eigentlich jeden Trail, den es überhaupt irgendwo gibt. Zumindest von Erzählungen, wenn sie nicht selber gefahren ist, ja, dann weiß sie aber trotzdem, kennt jeden Autor, tut auch jede Geschichte, die da reinkommt, die du im Magazin liest, geht durchs Gitters Hände und du kannst dir sicher sein, dass 60% der Geschichten nicht aus Gitters Feder stammen, ja. Also weil die, also zumindest so umgeschrieben, dass du sie eigentlich fast nicht wiedererkennst.
Ja? Sie ist professionelle
Redakteurin und die viele der Autoren, die Geschichten einliefern, die haben halt Schülerzeitungsniveau und die Gitter ist diejenige, die Geschichten aufbereitet und sie dann spannend macht und lesbar macht.
Das heißt, ihr arbeitet schon seit vielen Jahren zusammen, genau.
Und genau, und wir haben
super, weil dann
sind auch auf
kann man davon Wellenlänge ausgehen, so, dass ja. Gitter dich auch sehr gut kennt.
Die kennt mich sehr gut, ja.
Spannend. Mhm. Weil ich möchte auch, dass unsere Zuhörer dich besser kennenlernen.
Ja.
Und deswegen habe ich mal die Gitter gefragt.
Oh Gott, nein.
Wer denn eigentlich dieser Markus Gräber ist?
Oh Gott, oh Gott. Okay.
Eine Freundin hat mich mal gefragt: Angenommen, du wärst irgendwo allein in der Wüste, wirst gekidnappt, in eine Höhle gesperrt und du hättest genau einen Anruf, um Hilfe zu holen. Wen würdest du anrufen? Da musste ich gar nicht lange überlegen. Das war ganz klar Markus Gräber, weil erstens, der Mann geht immer ans Telefon. Zweitens, er kennt Gott und die Welt. Und drittens, weiß ich von ihm, er würde alles in Bewegung setzen und erst nachlassen, wenn er dich befreit hat. Und so ist es auch mit seiner ganzen Arbeit. Also wenn der irgendwo hinfährt, dann müssen es immer die allerbesten Touren sein. Und für ein super Top-Foto, was er sich in den Kopf gesetzt hat, würde er auch 2-3 Mal hinfahren.
Boah, da fange ich gleich an zu heulen.
Ja, Markus, das muss doch runtergehen wie
Öl. Ja, das auf jeden Fall, ja.
Also da scheint ja jemand eine ganz hohe Meinung von dir zu haben.
Ja, gibt's auch. Also sie kann auch anders. Zu anderen Themen kann sie auch anders. Naja, aber das war jetzt sehr nett. Ja, doch.
Ja, Markus, so habe ich dich in unserem gemeinsamen Tun auch erlebt. Man kann sich immer auf dich verlassen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man eben so, wie wir es schon oft gemacht haben, sich ja auch in gewisse Gefahrenzonen, Gefahrenbereiche begibt. Ja. Da, wo wir unsere Fotos machen, da sollte ganz oft besser nichts schief gehen und da muss man sich blind aufeinander verlassen können, an Ort und Stelle, aber auch im Vorfeld, in den Absprachen, in den Planungen.
Ja.
Und da finde ich, dass wir da ein super Team sind. Und finde es auch spannend, wie sich das überhaupt alles so entwickelt hat.
Ja.
Weil, kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, kann ich, ja.
Wirklich?
Ja, ja. Ja, kann ich.
Das ist schon lange her.
Ja, das war beim Canyon Lounge vom ersten Strive, glaube ich.
Vom ist Strive? Vom ersten Lux.
Lux? Nee, das waren mehr, da wurden mehr genau, Bikes vorgestellt.
Nein, nicht Strive, du hast recht. Das war...
In Garmisch Nerf, auf jeden Fall.
Nerf CF.
Ja, okay. In Garmisch war es auf jeden Fall.
Ja, beim Lutz. Damals Lutz noch Chefdesigner, glaube ich, bei Canyon.
Ja, richtig. Und es war das allererste Canyon Lounge. Canyon hatte vorher nie einen Lounge gehabt.
Guck an.
Das ist irre. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber.
Ich glaube, es war für mich als Redakteur damals mein erster Lounge auch.
Ja.
Und mir kam es so vor, als wenn das für Canyon gang und gäbe wäre, nee, solche Veranstaltungen, nee, zu fahren, weil es war, nee, dermaßen gut durchorganisiert und, ja, also ich war so imponiert von dieser, ja, Veranstaltung.
Okay. Ich glaube, es war so ziemlich der erste Launch von Canyon. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich weiß.
2011, glaube ich.
Ah, okay.
Mhm. Oder 12, 2011 oder 2012. Aber
ich kann mich ganz genau erinnern, wo wir waren damals beim Fotografieren.
Am Wank.
Ja, irgendwo da unten, aber wir waren nicht direkt am Wank. Wir waren auch am Wank, aber wir waren,
ich glaube, wir waren ein bisschen Farchand.
In Richtung, ja, Farchand und dann so ein bisschen in den Berg hoch,
Richtung
wo diese Stelle ist, wo diese Höhle oder was ist da?
Ja,
irgendwas,
genau,
hast du da erzählt.
Genau, unterhalb,
da ist
unterhalb
eine Höhle,
von der Freckenhöhle.
Okay, ja. Und da haben wir da irgendwie so eine Kurve gehabt und ja, du hast derartig durchgemöllert, ja, dass ich echt gedacht habe, das Bike bricht unter dir zusammen.
Das war das Ziel.
Und genau.
Hat ja, nicht genau geklappt, hat ja gehalten.
Das weiß ich noch sehr gut, ja. Absolut, ja.
Ja, genau, oder? So hat das tatsächlich angefangen.
Ja,
ja, ja. Ja, zu der Zeit, auch wenn wir uns da zum ersten Mal kennengelernt haben, du warst mir da schon längst ein Begriff und ich erinnere mich, dass ich mal mit Max Schumann, Sportsfreund Max, in Riva beim Bike Festival war.
Ja.
Und da bin ich mit Max übers Gelände geschlendert und du kamst auf Max zu.
Ja.
Ich wusste natürlich, wer du bist. Markus Gräber, der Fotograf. Damals waren Max und ich gerade so Youngstars, die sich selber auch in Szene setzen, aha, wollten, die sich, aha, positionieren wollten, auf der Suche nach Sponsoren. Und da hattest du eben Max gefragt, ob er nicht Zeit hätte für ein Fotoshooting, am besten noch hier und jetzt, gleich am Gardasee.
Aha.
Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Und mich fragt er nicht. Da hat mein Ego rebelliert.
Ja, ja, aber der Max war ja damals wirklich auch bekannt als ein der
begnadeter Fotofahrer.
Halsbrecherische, also Vertical, nicht Wordrider,
aber schon in die also Richtung,
so in die,
ja,
Richtung.
Spektakuläre Fotos in den
krasses
Dolomiten.
Zeug, ja, schon gemacht damals mit Colin, also ja, ich kann mich da schon erinnern an Fotos und der Mark war halt einfach ein beschriebenes Blatt, ja, und du warst für mich dann, glaube ich, relativ unbekannt.
Nobody.
Aber ich weiß nicht genau, warst du damals schon bei MTB News?
Ich glaube schon.
Oder
ich glaube, das war mein erstes Jahr bei MTB, okay, News.
Weil du bist ja später, bist du ja eigentlich bei MTB News das gewesen, aber später, was ich damals bei der Bike war. Du warst ja die Testinstanz bei der MTB News, ja. Und das ist so dein Image, ja. Also als super Hardcore-Tester. So.
Weniger in der Theorie, mehr am Produkt.
Ja. Weniger, du meinst, war jetzt eine Anspielung.
Nee, bei uns war das, ich habe jetzt die Produkte weniger akribisch auf dem Prüfstand,
ja, weil die hatte da gar
malträtiert,
keine,
sondern ich habe meinen Körper als Prüfstand genutzt, und die Räder so
genau,
an ihre,
genau,
Grenzen gebracht.
Ja, ja. Ja.
Immer in der festen Überzeugung, dass, wenn ich so ein Rad so hart als nur irgend möglich rannehme, mhm, ich in der kurzen Zeit, in einem kurzen Intervall, in dem einem so ein Testrad zur Verfügung steht, ich irgendwie versucht habe abzubilden, ob es beim Realnutzer, beim Verbraucher, beim Konsumenten
hält oder
hält.
Nicht hält.
Genau.
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 Also halten oder nicht halten ist die eine Sache.
Und wie es performt.
Die Performance ist die andere Sache. Und da bin ich ja schon der Meinung, dass man, das ist total wichtig. Also die Praxistests, jetzt reden wir über ganz andere Themen, gell, wie eigentlich geplant, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Thema.
Abdriften,
aber,
das ist unsere Spezialität.
Ja, aber das ist, also ich habe damals immer versucht, das war so mein Credo bei der Bike, möglichst objektiv abbildbar ist, objektiv abzubilden und damit einfach eine Konstanz zu schaffen und eine Vergleichbarkeit über längere Zeit und längere Modelle und dass diese Praxistests oder die Wichtigkeit oder Wertigkeit der Praxistests immer, also so weit wie möglich minimieren. Weil du hast ständig neue Tester, ständig andere Bedingungen, irgendwie andauernd ändert sich was und wie willst du eine Vergleichbarkeit über Jahre schaffen, wenn du nur mit Praxistests arbeitest. Also das war so mein Ansatz. Aber natürlich ist beides wichtig und beides auch nachvollziehbar und begründeter.
So. Auch wenn du ja heutzutage nicht mehr bei Bike in einer Festanstellung arbeitest, bist du dem Verlag ja immer noch treu und auch den Tests warst du ja lange Zeit noch treu. Du hast nämlich dann aus deiner Selbstständigkeit heraus ja als freier Redakteur auch für das dann zu der Zeit frisch gegründete EMTB-Magazin ja. viele Tests
ja, also ich
mitgemacht, so, teilweise auch geleitet, oder?
Ich war ja bei EMTB in der Anfangszeit, ich war einer derjenigen, vielleicht derjenige, der irgendwie an den Verlag rangebenzt hat, wir brauchen ein EMTB-Magazin, ja. Weil das EMTB halt kam und es gab kein Magazin und ich war bestimmt da eine der treibenden Kräfte, dass es das Magazin überhaupt damals gegeben hat und war dann ja Projektleiter für das Magazin und habe da also die Bildsprache sowieso zu fast 100% gemacht. Ich habe mir halt überlegt, wie muss man EMTBs fotografieren, damit der Unterschied klar wird, was ist der Unterschied zum normalen Mountainbike, ja? Und das hat man ja damals sich keine Gedanken drum gemacht, ja? Und und dann auch von den Inhalten her natürlich, was ist da wichtig und so weiter. Weil ich war ja lange Zeit schon vorher motorisiert unterwegs für die Shootings. Ist ja auch eine absolute Revolution gewesen, muss man ja sagen. Und hat dadurch natürlich auch schon einiges an Erfahrung gehabt. Und habe dann auch die Inhalte eben mitgestaltet und war da Projektleiter und habe dann eigentlich einen ganz schön viel Bürojob wieder gehabt. Ja. Für 2 Jahre lang oder so.
Wer war zu der Zeit
Chef?
Der Josh.
Also ich habe es eigentlich mit
Josh,
ja genau.
Praktisch.
Ja, genau.
Den habe ich auch gefragt.
Ach was.
Was er zu dir zu sagen hat.
Okay. Also ich habe Markus 1995 kennengelernt. Wir haben quasi gleichzeitig bei Dieses Klartin angefangen. Ich habe damals ein Volontariat bei der Surf gemacht und Markus war Volontär bei der Bike. Also ist quasi schon seit 30 Jahren in der Fahrradbranche unterwegs. Markus war unglücklicherweise nie jemand, der sich taktisch und diplomatisch verhalten konnte und wollte. Das ist bis heute nicht. Der war immer schon eher ein sehr impulsiver, emotionaler Typ. Ja. Aber es ist ja auch oft so, dass solche Menschen eine ausgeprägte kreative Ader haben und das war auch bei Markus so. Der ist kreativ, perfektionistisch, emotional und mit den Charaktereigenschaften ausgerüstet hat er dann das Fotografieren für sich entdeckt. Ja. Und die ersten Fotos haben wir hatte im Winter beim Skifahren gemacht. Wir waren oft zusammen beim Skireiten. Und die ersten Ergebnisse, die er damals mit der Kompaktkamera gemacht hat, das ließ schon vermuten, dass es bei ihm mal was werden könnte mit dem Fotografieren. Also auch damals hat er schon wirklich ein Gefühl für den richtigen Moment, für das richtige Licht, für die richtige Stimmung gehabt. Markus hat sich schnell zum Top-Fotografen entwickelt und Aufträge aus der Industrie bekommen. Und da wirklich eine tolle Karriere hingelegt. Ja, auch wenn er einer der besten Bike-Fotografen der Welt ist heutzutage, dann ist er immer noch Haus- und Hoffotograf für Bike-Tour und EMTB. Genau, EMTB, das ist auch eine spezielle Geschichte, ein spezielles Verhältnis mit Markus. Der war wirklich einer der Ersten, die daran geglaubt haben, dass E-Mountainbike nicht nur ein Trend ist, ein kleiner Trend bleiben wird, sondern dass das eine Entwicklung ist, die gesamte Fahrradbranche verändern kann und wird und ja dann im Nachhinein betrachtet bis heute auch getan hat, fundamental verändert. Und ich glaube, so wie Markus dran geglaubt haben, dass das so passieren wird, so hat wirklich nur noch Uli Stanzio auch damals dran geglaubt. Vor allem hat er die EMTB-Fotografie geprägt, wie es kein anderer Fotograf gemacht hat. Also wir haben von Anfang an versucht, das E-Mountainbiken über den Fahrspaß bergauf, denn das, was man heute als Uphill-Flow sozusagen versteht, zu definieren. Und Markus hat es geschafft, das Gefühl bergauf-Fahrspaß auf eine einzigartige Weise in die Fotografie zu übersetzen. Also die bergauf Dynamik den Spaß bergauf und das ist mit Sicherheit zahlbedient, ja.
Sehr nett auch.
Jetzt hat Josh gerade gesagt, dass du einer der Ersten warst, die erkannt haben, welches Potenzial im E-Mountainbiken steckt. Also nicht einfach nur im E-Bike, im Komfort mit einem Motor ausgestattet Fahrrad zu fahren, sondern wirklich im sportiven, also im sportlichen Mountainbiken, das mit dem Motor ganz neue Möglichkeiten geboten hat. Wann hat sich bei dir diese Perspektive eröffnet, dass da was Großes auf uns zukommt?
Das war sicherlich weit vor 2006. Wir haben 2016 das Magazin gegründet und ich bin sicherlich auch schon seit 2012 oder sowas elektrisch unterwegs, mit elektrisch unterstützt unterwegs.
Ich glaube, mit die ersten in der Industrie, die das Thema wirklich stringent aufgegriffen haben, waren die Poelos mit ihrer Fahrradmarke Highbike. Weißt du noch, wann da das erste E-Mountainbike auf den Markt gekommen ist?
Das habe ich alles schon recherchiert und geschrieben auch schon mal, schon des Öfteren. Aber ich müsste jetzt lügen.
Ich glaube, es war 2010.
Kann gut sein.
Ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 2010.
Das war Highbike und Rotwild relativ gleichzeitig. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer da federführend war.
Und was, genau. was waren die Gründe? Oder war es das Produkt? Bist du in E-Mountainbike-Probe gefahren? Was hat dazu geführt, dass dieses Gespür in dir aufkam, E-Mountainbike ist die Zukunft?
Ich war halt eben mit den Bikes unterwegs, ja, zum Fotografieren. Und es war halt eine Revolution für mich, weil ich plötzlich mit irgendwelchen World Cup Cross-Country- oder Marathonfahrern schnell mal in der Früh zum besten Licht einen Berg hochfahren konnte. Davor war das ja nur möglich mit einem T3 Synchro, ja, verbotenerweise, ja, also auch oft genug gemacht, aber.
Oder einem Motocross oder Enduro Motorrad.
Genau, ja, aber nie so wirklich legal, ja. Und das war für mich eine riesen Revolution, ja. Und dabei habe ich natürlich auch entdeckt, wie geil das ist, auf Trails bergauf zu fahren. So, ja. Und früher hat man nicht, also als Freerider in Anführungszeichen, der Weg ist das Ziel, ja. Da war das bergauf jetzt nicht so das Erstrebenswerte, ja. Dann hat man sich irgendwie hochgequält mit diesen schweren Dingern oder so. Die waren ja schon bergab orientiert das ging ums Runterfahren. Punkt, ja. Und plötzlich hat es bergauf Spaß gemacht, also doppelter Spaß.
Würdest du sagen, das E-Bike ist ja die Perfektionierung des Freeridens?
Würde ich schon sagen, ja. Also das E-Biken ist Freeriden, so wie ich es verstehe.
Wie verstehst du es?
So wie ich es verstehe. Eben nicht weg wettkampforientiert, obwohl es natürlich jetzt die Wettkämpfe auch gibt beim E-Biken, logischerweise, aber nicht Freeriden, sondern eher so Enduro-Richtung. Aber so wie ich es Freeriden verstehe, ein Bike für alles, einen Berg hochkommen, neue Trails checken, aus eigener Kraft muss für mich jetzt nicht sein, unbedingt, ja, eben in Motorunterstützung. Und ich kann halt einfach Bikes fahren mit dickeren Reifen, mit besserer Federung, die halt etwas schwerer, die normalerweise so schwer wären, dass es keinen Spaß mehr macht, die hochzufahren. Und durch den Motor wird es kompensiert und ich kann ein Bike, meinetwegen, also ein Enduro-Bike von heute, ja, was jetzt so 15, 16 Kilo wiegt, mit Reifen, die eigentlich nicht rollen, ja, sondern nur Grip haben, will ich heutzutage eigentlich nicht mehr hochfahren. Ich fahre gerne hoch, aber dann bitte mit leichten Bikes so Marathonrichtung, ja. Aber mit den Bikes, die bergab Spaß machen, will ich eigentlich nicht berghoch fahren. Und das ist genau das, was mir das E-Biken dann gegeben hat.
Und offensichtlich hast du da ja den richtigen Riecher gehabt, denn ich glaube, das muss man jetzt keinem mehr sagen, wie dieser Markt gezündet hat, gerade jetzt in den letzten vier Jahren, nochmal natürlich geboostet durch Corona. Ja. Das hat natürlich den Markt, hat einen enormen Wachstum beschert, hat aber auch eben eine enorme Masse an Nutzern, an Mountainbikern jetzt rausgebracht, in die Natur rausgebracht, auf die Trails.
Ja. Muss man mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Ja? Also das ist
das jetzt nicht fragen. Gut. Ja. Ja, also. Wie nimmst du die Entwicklung jetzt wahr? Fast 10 Jahre, nachdem du dieses Potenzial erkannt hast und ja ein massiver Förderer des Ganzen, dieser ganzen Bewegung warst. Wie stehst du jetzt zu dem,
mir macht es
deiner eigenen Schöpfung Kind ist?
Und ich hoffe aber jedes Mal, wenn mir jemand entgegenkommt, egal wer das jetzt ist, Biker oder E-Biker, was auch immer, hoffe ich, dass der irgendwie sich so verhält, dass ich mich nicht aufregen muss. Irgendwie. Weil es ist so verbissen und die Typen sind teilweise wirklich so irgendwie, schauen nicht links, nicht rechts, rasen an dir vorbei, rücksichtslos, nehmen die Shortcuts und so weiter. Und es kommt halt vor allen Dingen bei den E-Bikern meines Erachtens daher, dass diese ganze Historie, die wir als normale Mountainbiker über Jahrzehnte mitgekriegt haben, mit Umwelt, mit Jägern, mit was darf man auf den Trails machen und was nicht, das haben die einfach nicht mitgekriegt. Die sind damit nicht aufgewachsen. Die kommen jetzt zu so einem neuen Sportgerät, was sie früher wahrscheinlich niemals, also gar nicht gemacht hätten. Ja, aber plötzlich ist es sehr leicht und einfach, da hochzufahren, da hochzukommen. Und die kommen aber aus anderen Bereichen. Die kommen aus zum Beispiel aus dem Motorradsport oder so, Mopedfahrer. Die waren natürlich, die durften nie irgendwie ins Gelände, auch Endurofahrer nicht. Die dürfen nicht ins Gelände. Das ist illegal, ja. Und das wird auch geahndet und so weiter. Die denken sich jetzt mit so einem Bike, was als Status Fahrrad hat, darf man ja überall fahren, ja, was ja ein fataler Trugschluss ist. Also man darf es erstens nicht und zweitens auch die Etikette. Die haben die einfach diese Trail-Etikette nicht intus. Und das halte ich für ein großes Problem bei der heutigen Flut auch an Bikern, die da draußen rumfahren.
Glaubst du, dass das dem Sport im Ganzen noch zum Verhängnis werden könnte?
Das könnte dem Sport, also insbesondere, also dem E-Bike-Sport, aber auch dem normalen Sport zum Verhängnis werden, weil, also dem E-Bike-Sport könnte es zum Verhängnis werden, insofern, dass immer wieder auf der Kippe steht, ob das E-Bike den Status Fahrrad behält oder nicht. Das glauben viele nicht, aber es ist immer wieder, glaube ich, in der Politik ein Thema. Weil je mehr Vorfälle es gibt und je mehr Leute es gibt, die sich da draußen wie die Axt im Wald verhalten, das ist immer ein weiterer Schritt noch, dass es verboten wird. Also dass das E-Bike nicht mehr legal wird, dass das E-Bike den Status Fahrrad aberkannt wird. Auch die Tuner zum Beispiel. Also wer sein Bike tunt, der hat es nicht begriffen, in meinen Augen. Das sollte man einfach nicht machen. Punkt. Und das generell, das färbt natürlich auch auf alle Biker. Ja. Also die Biker, egal ob das dann E-Biker oder normale Biker sind, die normalen werden weniger, E-Biker werden mehr. Das ist auf gar keinen Fall gut. Ja. Und diese Trail-Etikette und das Verhalten gegenüber anderen, also ob das jetzt Fußgänger oder andere Biker sind oder Tiere, das ist schon ein großes Problem. Halte ich für ein großes Problem. Sehe ich immer wieder am eigenen Leib, erfahre ich das oder höre es oder es ist einfach ein Problem, ja.
Was glaubst du, wie man dem Problem Herr werden kann? Weil grundsätzlich ist es ja eine super Sache, dass wir in Deutschland das Recht haben, naturfrei betreten zu können. Das ist ja ein unglaubliches Privileg.
Ja, das steht aber auf der Kippe.
Es steht auf der Kippe.
Also Waldgesetz
und so weiter. Genau, die Änderung des Bundeswaldgesetzes. Genau. Ja. Inwieweit es uns betreffen, uns Mountainbiker, ja. E-Mountainbiker betreffen wird, steht nochmal auf einem anderen Papier, weil es ja, ja dann auch nochmal Ländersache ist, wie konkret mit dem Bundeswaldgesetz in den jeweiligen Bundesländern umgegangen wird. Es ist ein Privileg, dass uns dieses Sportgerät, dieses Fortbildungsmittel überhaupt zur Verfügung steht, dass wir uns das leisten können. Mhm. Alles in allem finde ich es einfach super, dass sich so viele Menschen für diesen Sport begeistern können. Und ich möchte auf keinen Fall irgendwem da einen Riegel vorschieben. Mhm. Aber die Frage ist, was können wir alle gemeinsam tun, um da gemeinsam in eine Richtung zu gehen, die uns unsere Zukunft als Mountainbiker und E-Mountainbiker sichert. Mit all den Freiheiten, mit all den Privilegien, die wir sie jetzt genießen.
Ja, das sind die Mittel, die wir hier alle haben in Sachen Meinungsfreiheit. Wir können in Foren unseren Senf dazugeben. Wir können es vorleben draußen auf dem Trail. Wenn wir selber nicht die Hinterbremse ziehen zum Bremsen und trotzdem cool und stylisch fahren, ne, dann sehen es die anderen und dann machen sie sich vielleicht auch mal Gedanken, ob das cool ist, die Hinterbremse zu ziehen und überall bei jedem Mal stehen bleiben, eine Schleifspur hinterher zu ziehen. Ne? Oder wenn man Wanderer trifft, ja, einfach mal stehen bleiben und mal Servus sagen und sich mal ein paar Takte unterhalten. Hat noch keinem geschadet, im Gegenteil. So Dinge, man kann es selber vorleben und andere darauf aufmerksam machen und that's it. Also und vor allen Dingen, wenn bei uns jetzt im Speziellen, wir sind in der Medienwelt tätig, ja, da kann man dann auch versuchen, es dann entsprechend vorzuleben und zu multiplizieren, ja, in Film, in Foto und in dem, was wir so sprechen und wie wir uns unterhalten.
So wie du das oder das, was du jetzt gerade ansprichst, da fühle ich mich auch ganz persönlich angesprochen, weil wie du sagst, wir sind die, die in der Medienwelt diese Bildwelten erschaffen, die den Sport in seiner Wahrnehmung prägen, und ich für mich ganz persönlich kann sagen, dass ich bisher immer großen Spaß daran hatte, eben das Extrem zu zeigen, eben das wilde Mountainbiken. Das ist mir immer schon große Freude gemacht hat, Steine spritzen zu lassen. glaubst du, dass wir als Mountainbike-Branche da vielleicht die letzten Jahre etwas blind waren auf einem Auge?
Ja, also glaube ich auf jeden Fall. Mir fällt da jetzt eine ganz gute Episode ein in der Anfangszeit. Also ich glaube, es war 2015 oder 16, als wir das EMTB-Magazin gegründet hatten und eben diese Bildsprache überlegt haben, welche Bildsprache ist EMTB-spezifisch, und eben diese Dynamik bergauf zeigen wollten. Da war ich auf La Palma mit Stefan Schlie und wir haben so Uphill-Flow-Bilder gemacht und auf so diesem Vulkangestein, und wir haben das forciert, dass das ist der Stefan halt voll reingetreten und es hat hinten durchgedreht und hat ein bisschen entlastet hinten. Es hat hinten durchgedreht und hinten halt die Steine rausgespritzt.
Wie beim Motocross-Moped.
Wie beim Motocross-Moped, ja. Und das war
schiere Power.
Da haben wir uns, also das Bild war schon veröffentlicht, weil es einfach ein cooles Bild war. Ich würde es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen, ja. Einfach, weil dich das Bewusstsein heute anders ist jetzt. Und damals hat man aber, das war damals auch schon kritisch. Ja, ich weiß noch, wir haben das diskutiert. Kann man jetzt sowas machen und zeigen oder nicht? Wir haben es deswegen gemacht, weil es halt einfach ganz offensichtlich eine Bergauf-Situation war. Und weil es vor allen Dingen auf La Palma im Vulkan war, wo jetzt sicher keine Pflanze zu Schaden gekommen ist oder irgendwas. Aber heutzutage würde ich es trotzdem nicht mehr machen. So, sagen wir mal so. Und zu deiner Frage, also wir haben schon dem Sport oder wir haben schon dazu beigetragen, auch in den letzten 10 Jahren, dass, also auch mit Bildsprache und Videos und Scandinavian Flick und was weiß ich und Shortcuts, auch heute noch, dass das Ganze immer mehr zum Problem wird.
Hast du das Gefühl, dass die Industrie ihrer Verantwortung für den Sport, für den Nutzer gerecht wird? Die damit Geld verdienen?
Teils ja, teils nein. Es gibt da Bestrebungen. die positiv sind, nicht nur von der Industrie, vor allen Dingen auch so von Medien.
Bestrebung ist ja das eine, aber naja, gibt's auch Taten, gibt's Firmen, die wirklich handeln, die aktiv werden.
Es geht ja um ein Thema Nachhaltigkeit generell, ja, und da gibt's schon auch Trends und Bestrebungen, das da was zu verbessern, aber ist natürlich auch so ein ganz schwieriges Thema, Nachhaltigkeit. Da geht's ja nicht nur, wie man sich draußen verhält, sondern wo werden die Bikes gebaut und so weiter, wo kommen die Teile her, was teilweise gar nicht mehr nachvollziehbar ist und so weiter. Schwieriges Thema einfach, aber wir können auf jeden Fall in dem, wie wir uns draußen verhalten, auf den Trails verhalten, auf jeden Fall was bewirken, und was wir in den letzten 10 Jahren nicht gemacht haben, dann umso mehr jetzt machen, ja, dass wir eben nicht mehr Skandinavien Flick unbedingt die ganze Zeit forcieren oder brappen oder was weiß ich was.
Ja.
Man muss auch natürlich einen Unterschied auch nochmal ein bisschen machen. Bin ich in einem Bikepark oder bin ich draußen auf dem Trail? Ja, das ist auch nochmal ein entscheidender Unterschied da.
Wir haben kürzlich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der Tourismus professionell berät hinsichtlich Mountainbikesport. Und der hat da auch nochmal für eine gewisse Sensibilität gesorgt und gesagt, selbst wenn du es im Bikepark machst, ist es auf dem Bike, auf dem Bild als Bikepark erkennbar. Ja. Ist der Betrachter und vor allem gar nicht mal der Mountainbiker wie wir, sondern diese Bilder werden ja auch von anderen Menschen gesehen, die vielleicht dem Sport gar nicht so nahe stehen, Wanderer und so weiter.
Ja.
Und können dies auch noch als Bikepark erkennen oder sehen die einfach nur einen Mountainbiker, der sich in ihren Augen rüpelhaft verhält.
Ja. Das ist ein Problem, auf jeden Fall.
Und prägt das
da geht's aber
die Wahrnehmung auch von uns, von unserem Sport, und führt das eben auch zu den Konflikten und der immer stärker werdenden Ablehnung.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht nur das Thema, wie man fährt und spritzende Steine, ist auch das Thema Fullface-Helm zum Beispiel. Ja, wo ich ein absoluter Verfechter bin, also gegen Fullface-Helm. Also ich finde ihn einfach, ich
martialisch.
Im Bikepark okay, ja, aber auch da, wie du sagst, die Bildsprache und die Fotos, die da entstehen, sehen eben auch andere kritische Sache. Aber draußen auf den Trails hat ein Fullface-Helm überhaupt nichts verloren. Also überhaupt nichts. In meinen Augen. Auch nicht irgendwie mit Ohrenklappen, die jetzt heute so modern sind und so weiter. Und fahrt lieber so, dass es kontrolliert. Ja, das ist so mein Credo.
Meinst du, dass das Sicherheitsbedürfnis, dass auf das der Fullface-Helm einzahlen soll, dass man dem Sicherheitsbedürfnis lieber durch einen angepassten Fahrstil gerecht werden sollte, statt.
Und ich glaube vor allen Dingen, die meisten, die einen Fullface-Helm tragen, draußen nicht so irgendwie beim normalen Fahren, da ist nicht unbedingt die Sicherheit im Vordergrund, sondern das ist halt, die glauben halt, es ist cool.
Nur das zur also Verteidigung derer, die sich jetzt hier nicht rechtfertigen können, sag ich mal, das ist eine Unterstellung.
Unterstellt gerne. Also hat der Josh vorher schon gesagt, also ich bin da auch nicht besonders
emotional.
Das da hat er auch recht, ich bin nicht der impulsiv. Diplomatischste und ich sag sowas einfach raus, ja, und ist mir aber auch egal.
Ja. Markus, das ist eine sehr spannende Lebensgeschichte, die du da zu erzählen hast, die du einfach deine Geschichte, die du einfach hast. 1:30 reden wir jetzt schon.
Boah.
Das ist schon ganz schön lang.
Ja.
Und
hör mal auf, lieber.
Auch wenn ich hier im Skript noch viele spannende Fragen an dich hätte, glaube ich, werden wir in den zukünftigen Episoden ja noch mehr als genug Zeit haben, auch immer wieder über deine Geschichte, deine Erfahrung, deine Erlebnisse und auch deine Meinung sprechen zu können. Mhm. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es für heute.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke in dein Leben,
gerne,
auf deinen
gerne.
Weg.
Danke fürs gute Vorbereiten. Das fand
gern
ich super.
Gern geschehen.
Mit Josh und Kitta. Wahnsinn.
Freut mich.
Mich echt gefreut.
Freut Mega. Mich. Dann, Markus, bedanke ich mich bei dir. bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, freue mich auf die nächste Episode und wünsche euch jetzt allen eine gute Fahrt. Ride on. Bis dahin, der Maxi.
Und der Markus. Ciao.
Ciao. Servus. Servus.